ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Fast wäre es Fußball-Kater-Stimmung heute in England, aber dann hat es die Nationalmannschaft gestern im EM-Achtelfinale gegen die Slowakei dann doch noch rumgerissen. Professor Dr. Andrew Lee ist zu Gast, Wirtschaftswissenschaftler an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Fußball hat welche Wichtigkeit in Ihrem Leben?
Eigentlich viel zu wichtig. Ich liebe den Fußball, manchmal ist Hass Liebe. Gestern war es 95 Minuten lang Hass und dann 2 Sekunden Liebe.
Ein Blick in die britischen Zeitungen, der zeigt eigentlich immer ganz gut, wieso die Stimmung im Königreich ist. Habe ich heute früh auch nochmal gemacht, online. Ja, der Fußball spielt eine Rolle. Schottland ist schon raus bei der EM. England hat es also gerade noch so ins Viertelfinale geschafft. Andrew Lee von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe ist zu Gast in SWR1 Leute. In England geboren und ein Kenner Großbritanniens. Wie beschreiben Sie aktuell so die Stimmung in Ihrem Mutterland?
Ich glaube insgesamt resigniert, dass jetzt nicht so diese Wut, die wir vielleicht in Deutschland erleben manchmal, sondern einfach ein bisschen gleichgültig, so die Hoffnung auf einen Neuanfang. Das, was man 97 gesehen hat mit Labour, Tony Blair, New Labour, diese Euphorie, ist überhaupt nicht da. Das ist einfach nach 14 Jahren Konservativen. Ich glaube, jeder weiß, dass jetzt Konservativen abgewählt werden, dass Labour gewählt wird. Und ich glaube, den meisten ist es auch gleichgültig. Man weiß nicht, was passiert. Man hat keine Vision, auch für die Zukunft. Labour hat ja bewusst keine Vision formuliert. Und ich glaube, das beschreibt sich eigentlich ganz gut. Eine Resignation, Gleichgültigkeit.
Das heißt, dass es ganz gut tut momentan, dass man durch den Fußball noch so eine Ablenkung von der politischen Lage hat?
Absolut. Ich meine, es gibt ja einige Stimmen, die sagen, der Rishi Sunak hat ja bewusst diesen Termin gewählt am Donnerstag, um in diese ganze Euro-Euphorie mitgenommen oder sich mitnehmen zu lassen. Ja, dass diese Euphorie, vielleicht gibt es ein paar Prozentpunkte mehr. Ich glaube, der Schuss ist nach hinten losgegangen, weil so euphorisch ist die Stimmung jetzt auch nicht. Wie gesagt, ein paar Sekunden lang dauert die Euphorie an. Aber ich glaube, das wird ihn gar nichts nutzen.
Wie gerne sprechen die Menschen in Großbritannien grundsätzlich über die Politik? Sie können den Vergleich ziehen zu Deutschland. Da ist man gern so ein bisschen zurückhaltend. Wenn man jetzt fragt, wen hast du zuletzt gewählt, dann gibt es da selten eine ganz klare Aussage. Wie handhabt man das in Großbritannien?
Ist eigentlich ähnlich. Das kommt sehr natürlich auf den Charakter der Menschen an. Aber auch da vor allem seit dem Brexit, weil durch den Brexit, die Leute sind erschöpft von der Politik, die sind erschöpft vom Brexit, die sind erschöpft von den vielen Wechseln bei den Premierministern, also Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Kopfsalat mit Liz Truss und dann, Rishi Sunak und dieser ständige Wechsel, es wird nicht besser. Und ich glaube, was auch in Deutschland, was den Menschen am meisten interessiert, ist der Alltag. Wie sieht der Alltag aus? Kriege ich einen Arzttermin? Wie sieht die Inflation aus? Und so weiter und so weiter. Und das ist den meisten Menschen viel, viel wichtiger, als wer jetzt nächster Premierminister wird.
Also da haben Sie schon die Themen angesprochen. Das Gesundheitssystem, was ziemlich marode ist und wie viel Geld habe ich im Portemonnaie?
Absolut.
Ganz normal für Großbritannien ist auch, dass neben Pferdewetten und Fußballspielen auf politische Wahlen gesetzt wird. Haben Sie da auch schon mitgemacht?
Nein, habe ich nicht.
Da gibt's ja teilweise auch wirklich Abstruses, mehr als nur gewonnen und verloren, aber da können wir auch noch drauf eingehen, weil das zieht sich dann bis in Parteikreise, bis hin zu Skandalen. Was kann ich denn da so noch erwarten in den Wettbüros? Gibt's dann da auch, wer trägt welche Krawatte oder...
Ich glaube, es gibt sogar tatsächlich, welcher Wahlkreis als erster die Stimmen auszählt. Ja. Ich glaube, darauf kann man setzen, solche Dinge. Das ist fast ein Münzwurf, wobei ein Münzwurf ist ja 50-50. Und ich glaube, solche Dinge gibt es. Und es kann durchaus sein, es gibt ja ganz obstruse Wetten. In Großbritannien kann man eigentlich auf alles setzen, was sich bewegt.
Der konservative Rishi Sunak ist britischer Premierminister. Er bewarb sich nach dem Rücktritt von Boris Johnson vor 2 Jahren auf dessen Nachfolge. Wie beliebt war und ist Rishi Sunak?
Am Anfang hat er einen Bonus, also einen Neustartbonus, weil er nicht Boris Johnson hieß und nicht Liz Truss. Ja? Und nach diesen Turbulenzen von Boris Johnson und vor allem diese 49 Tage Liz Truss, war der Rishi Sunak da, bisschen langweilig, bisschen Technokrat, keine Sprüche. Aber das war ja genau das, was die Bevölkerung wollte. Egal.
Weil das hatte man vorher zuhauf.
Das hatte man vorher, genau. So diese Witzfiguren, die zwar lustig, ich meine, mit Boris Johnson geht man gern in den Pub, da bin ich mir sicher, ja, egal wie politisch man tickt, das ist ein lustiger Typ. Ja. Aber das wollte man nicht, das war viel zu viel Skandale und Rishi Sunak hat angefangen, sehr eben technokratisch, sehr pragmatisch und der Anfang war gut. Da hat auch mit der EU ein paar Neuverhandlungen neu justiert, das Kooperation- und Handelsabkommen. Und der Anfang sah wirklich gut aus. Auch für mich als zynischer Analyst dachte ich, wow, also der macht's gut. Aber es ging nicht lang, bis er von den Flügeln seiner Partei getrieben wurde. Vor allem bei der Zuwanderung. Und dann hat er sich dann selber, muss ich sagen, stark gewandelt.
Und aktuell stehen die Zeichen darauf, dass man sich von ihm trennen möchte.
Das ist so, definitiv.
Und zwar ziemlich deutlich.
Ja.
Bei der britischen Unterhauswahl am Donnerstag geht es um 650 Sitze und einen davon hat eben Rishi Sunak. Und der wackelt in seinem Wahlkreis Richmond in der Grafschaft Yorkshire gehörig. Wenn wir das mal durchspielen, was wäre, wenn er diesen Wahlkreis nicht gewinnt? Dann ist er auch kein Teil mehr im Unterhaus.
Dann ist er weg und dann wird es machen wahrscheinlich wie David Cameron und wie Boris Johnson und wie viele andere, die abgewählt wurden, auch Nick Clegg von den Liberaldemokraten damals. Dann wird er in die USA gehen, sehr wahrscheinlich wird da ein Mandat übernehmen. Er hat eine unglaublich reiche Frau und da wird er als ehemaliger Premierminister ein paar Reden halten, so wie Liz Truss auch, und da sein gutes Geld verdienen. Dann kann es sein, dass er 3-4 Jahre in die Deckung geht und dann wieder zurückkommt in irgendeine andere Form, sich politisch oder eben wirtschaftlich. Also um ihn mache ich mir keine Gedanken, was finanziell angeht.
Sorgen hatte ich da auch nicht, aber das wäre schon ein historischer Abgang, oder?
Das ist definitiv so.
Wir gucken auch eigentlich, wenn wir an Großbritannien denken, oft nur auf England. Aber das ist ja dann doch ein bisschen mehr, was sozusagen eine Rolle spielt im britischen Unterhaus und für das britische Unterhaus.
Ja, definitiv. Also man sagt wirklich England und ich meine, das darf man, ja, an alle Hörerinnen, aber das wissen die meisten, wenn man in Schottland ist, das Schlimmste, was man machen kann, ich sagen, es ist sehr schön hier in England, aber das wissen wir, ja, spätestens seitdem wir die Schotten hier zu Besuch in Deutschland hatten, das wissen wir, aber es ist tatsächlich so, ich selber hatte einen schottischen Großvater, also ich bin da sehr sensibilisiert und natürlich die schottische Nationalpartei ist jetzt weniger stark geworden, Labour ist traditionell in Schottland stärker, aber auch natürlich in Wales hat man hier gar nicht auf dem Schirm. Und Nordirland sowieso, mit der ganzen Nordirland-Problematik wegen Brexit. Und die Landesteile spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Spielen die im Wahlkampf auch gerade eine entscheidende Rolle?
Schottland auf jeden Fall. Schottland auf jeden Fall. Dafür ist Wales und Nordirland rein von der Größe her ein bisschen zu klein.
Ja.
Aber Schottland auf jeden Fall.
Wie groß ist das Wahlinteresse der jüngeren Britinnen und Briten? Sie hatten eben schon so angerissen, dass man nach der Brexit-Entscheidung, nach dem Ausstieg aus der EU, so ein bisschen politikmüde ist, geworden ist.
Wir sehen in der Gruppe der Jugendlichen eine sehr starke Spaltung zwischen diejenigen, die entsetzt sind über die Entwicklung, die entsetzt sind über die Zuwanderungsregelung, über die Abschiebung nach Ruanda, über die fehlenden Möglichkeiten, in die EU zu gehen. Auf der einen Seite, die setzen sich sehr dafür ein, sind politisch engagiert, sind auch in sozialen Medien sehr präsent. Aber dann haben wir auf der anderen Seite eine Gruppe, vielleicht genauso groß, wenn nicht noch größer, die desillusioniert sind, die sagen, das geht mir sowieso nichts an, ich kann sowieso nichts ändern. Also genau gleich wie wahrscheinlich jede Gruppe von Jugendlichen auf der ganzen Welt wahrscheinlich.
Und was für einer Wahlbeteiligung gehen Sie aus? Also in etwa?
Bei den Jugendlichen?
Ja, generell.
Generell gehe ich, das vielleicht 60%, 60, 65%. Groß wird es nicht sein. Ich glaube, groß wird es nicht sein. Und das könnte ein bisschen gefährlich sein für Labour, weil natürlich weiß man ja mit dem Mehrheitswahlrecht, wenn eine Partei die Mehrheit hat. Und es sieht natürlich, ja, 99,9% ist es Labour. Und da ist die Gefahr, dass Leute sagen, ich gehe nicht wählen, weil es sowieso klar ist, dass Labour gewinnt. Und es wird am Donnerstag, das Wetter spielt eine Rolle. Also das darf man alles nicht unterschätzen, wenn es dann schüttet. Und das kann ja immer sein in Großbritannien, dass die Leute sagen, okay, dann bleibe ich zu Hause, Labour gewinnt sowieso. Also es könnte dann sehr schwanken, es könnte sogar 50, 55. Also ich erwarte um die 60, aber darauf wetten würde ich nicht.
Hier bei uns in Deutschland zeigen Prognosen vor einer Wahl in der Regel schon das Ergebnis an. Gestern in Frankreich wurden die Prognosen auch eher bestätigt, dass die Rechtspopulisten gewinnen. Wie verlässlich sind die Wahlprognosen in Ihrer Heimat, wenn wir auf die Unterhauswahl am Donnerstag schauen?
In der Regel finde ich die Prognosen recht gut. Jetzt für diesen Donnerstag bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze abspielen wird. Erstens, wie wir vorher diskutiert haben, falls die Leute sagen, ja, Labour gewinnt sowieso. Aber aufgrund des Mehrheitswahlrechts wird es, glaube ich, sehr, sehr viele taktische Abstimmungen geben. Also dass beispielsweise, wenn man jetzt traditionell Labour wählt, aber es gibt in einem Wahlkreis konservativen Liberaldemokraten Kopf an Kopf, dass viele sagen, okay, ich wähle jetzt doch Liberaldemokraten, damit die Konservativen nicht gewinnen. Oder umgekehrt, dass Liberaldemokraten Labour die Stimme geben, ja, damit die Konservativen ja nicht den Sitz bekommen. Also das könnte dann alles eine Rolle spielen, das weiß ich alles nicht. Und deswegen sind die Wahlprognosen immer ein bisschen schwierig mit dem Mehrheitswahlrecht.
Ja, das hatte der Kollege, den ich letzte Woche zur Frankreich-Wahl hier im Studio hatte, auch gesagt. Mhm. Aber da ging es ja dann wirklich fast 1:1 auf, muss man sagen. Und dass das Wetter eine Rolle spielt, das hatten Sie eben schon deutlich gemacht. Das finde ich ganz amüsant, aber das ist halt auch so eine Art Klischee, glaube ich, für England. Oh, es regnet. Ah nein, ich gehe besser nicht vor die Tür. Aber das heißt, wenn wir politisch draufschauen, der Sieg ist der Labour-Partei eigentlich nicht mehr zu nehmen.
Es ist nicht mehr zu nehmen. Da bin ich mir 99,9% sicher. 100%. Wie gesagt, man weiß es nicht. Ja, man weiß nicht, was in den nächsten Tagen passieren kann. Das weiß man alles nicht. Aber das wäre für mich eigentlich das größte politische Erdbeben, das ich je erlebt habe, wenn jetzt Labour nicht gewinnt.
Und woraus, wenn wir davon ausgehen, dass es diesen Erfolg der Labour-Partei gibt, lässt sich das zurückführen? Ist das die eigene Stärke oder ist das die Schwäche der Tories?
Beides ein bisschen, aber eher die Schwäche der Tories. Also ich glaube, viele sagen, ich bin jetzt von Labour nicht begeistert. Labour fehlt eine Vision. Labour hat eigentlich gar kein Zukunftsbild von Großbritannien entwickelt, um keine Angriffsfläche zu bieten, logisch, um nochmals eine Fußballmetapher zu verwenden, wenn ich darf. Es steht 3:0 in der 95. Minute und deswegen spielt Keir Starmer genauso vorsichtig wie Gareth Southgate und weil er will das jetzt über die Runden bringen und das macht er bewusst, das hat er, glaube ich, politisch sehr clever gemacht. Die Leute sind von Labour nicht begeistert, nicht eben, wie ich vorher gesagt habe, 97 Tony Blair war das ganz, ganz anders. Der hatte eine Vision, der hat ja was vermittelt, hat eine Euphorie auch vermittelt. Das macht Keir Starmer nicht, aber bewusst nicht. Und deswegen sagt man, okay, Labour ist wählbar im Vergleich zu vor 5 Jahren mit Jeremy Corbyn. Die sind gemäßigter geworden, also da mache ich nichts Falsches, wenn ich mein Kreuz neben Labour setze.
Das heißt, es ist das geringere Übel?
Würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube nicht, dass die Leute Labour als übel sehen, sondern ein bisschen neutral. Also es ist weder gut noch schlecht, sondern sagen, Keir Starmer ist kompetent, scheint kompetent zu sein, scheint ruhig zu sein und er wird wahrscheinlich einen guten Job machen, aber ich bin jetzt nicht begeistert von ihm, sagen die Leute. Aber er wird sehr pragmatisch, das, was Rishi Sunak in den ersten Monaten gezeigt hat, eben ein bisschen so. Ohne Tamtam, ohne Skandale. Genau das wollen die Leute. Aber es ist nicht so, dass man sagt, oh, ich bin so gern jetzt Labour wähle. Ich bin so stolz, Labour gewählt zu haben, dass das alle wissen müssen. Das ist, wie gesagt, ein bisschen Gleichgültigkeit. Und Hauptsache, die Tories gehen raus.
Wir können gleich nochmal ein bisschen genauer auf Keir Starmer schauen. Wahlversprechen sind ja immer so das eine. Was dann nach einer Wahl passiert, ist das andere. Was haben Sie denn da für eine Hoffnung, wenn Sie sagen, Labour gibt noch nicht mal wirklich was vor, ohne aber damit dann halt auch eine Angriffsfläche bieten zu wollen?
Meine Hoffnung ist, dass Labour die Kleinigkeiten richtig macht, ja, die kleineren Aufgaben richtig machen. Ich brauche für Großbritannien keine große Vision mehr. Das haben wir jetzt genug oft gesehen in den letzten 14 Jahren der Tories. Ich brauche jetzt einen Regierungschef und das sagen auch ganz, ganz viele Briten. Ich zitiere jetzt auch viele Briten, die sagen jetzt, die Kleinigkeiten im Alltag, die Straßen müssen verbessert werden, die Wartetermine beim Arzt müssen kürzer werden. Die Krankenhäuser müssen besser finanziert werden. Und das macht man nicht von heute auf morgen. Das geht natürlich eine Zeit, aber dass er dann langsam, und ich bin mir ziemlich sicher, er wird auch in den ersten 6 Monate, im ersten Jahr, 2 Jahren, wird er auch versuchen, ja, keine Angriffsfläche zu bieten. Das wird ihm nicht gelingen, weil er wird Regierungschef sein. Sondern das ist meine Hoffnung, dass wir jetzt wegkommen von dieser großen Vision von Global Britain, sondern einfach Working Britain, ja, dass Britain, Großbritannien erstmal endlich funktionieren sollte im Alltag, und das wird dann schon sehr, sehr viel bringen für die Bevölkerung.
Noch ist Rishi Sunak von den Tories Großbritanniens Premierminister. Bald wird es wohl dann Keir Starmer von der Labour-Partei sein. Wer ist Keir Starmer?
Keir Starmer ist kein Berufspolitiker. Er ist kürzlich in die Politik überhaupt eingestiegen, also vor einigen Jahren. Er war Rechtsanwalt, sehr viel im Bereich Menschenrechte gemacht. Er hat so viel verdient, dass er sogar ein Sir geworden ist, also Sir Keir Starmer.
Habe ich ihn falsch angeredet?
Aber ich sag's nicht weiter. Das bleibt unter uns. Genau, und Starmer ist eine Person, die, man kann vielleicht sagen, klassisch Rechtsanwalt. Die Rechtsanwälte daraus nehmen es mir nicht übel als Ökonom. Aber dass er dann sehr langsam, sehr vorsichtig, er schaut, was machbar ist. Er geht mit sehr viel ruhiger vor als jetzt andere Politiker. Er schaut eben vor allem zuerst, was machbar ist, anstatt so eine große Symbolik. Und das macht er dann sehr clever insgesamt. Aber insgesamt ein bisschen langweilig, mit dem eins trinken gehen, das wäre doch sehr langweilig, finde ich. Aber genau das wollen die Menschen nicht. Die wollen einfach jemand, der sehr methodisch vorgeht, mit ruhiger Hand, und genau so einer scheint er zu sein.
Also etwas Verlässliches höre ich daraus. Und ja, ruhige Hand hatten wir auch und haben wir in Deutschland. Angela Merkel wurde die ruhige Hand bescheinigt. Olaf Scholz manchmal die zu ruhige Hand. Lassen sich diese Figuren miteinander vergleichen?
Absolut, absolut. Also Keir Starmer erinnert mich sehr an Angela Merkel von seinem Auftreten her. Er denkt oft vom Ende her und schaut an, was machbar ist, und geht dann eben sehr, sehr methodisch vor. Für mich als, zwar, ich bin kein Politikwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, aber das ist das gleiche Prinzip. Wissenschaftlich finde ich es faszinierend, wie er eine Situation anschaut, dann in den Einzelteilen auseinandernimmt und versucht zu überlegen, okay, wie funktioniert das, wie funktioniert dieses, und wie er das wieder zusammenbringt bisher. Aber wie gesagt, ich meine, die Feuertaufe steht noch aus.
Das stimmt wohl. Keir Starmer ist, Sie hatten es schon angesprochen, ein Anwalt aus London, wenn ich
es
richtig weiß. Diese Kombination, spricht die Arbeiterklasse unbedingt an?
Nein. Nein. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, die Arbeiterklasse wurde von Boris Johnson verführt, durchaus, weil er ist alles andere als Arbeiterklasse. Also, wenn es eine Arbeiterklasse gibt, dann ist es auf keinen Fall Boris Johnson mit Eton, mit Oxford und so weiter und so weiter. Aber seine ganze Art, Boris Johnson, ja, lustig, man nimmt sich nicht zu ernst, das ist halt Arbeiterklasse. Und das ist der Keir Starmer ganz anders, und deswegen war ja vorher mein Ding, dass er keine Begeisterungswellen auslöst. Und deswegen, glaube ich, sagen die Leute, okay, ich gebe ihnen mal meine Stimme, ich schaue, wie es geht, 5 Jahren. Schauen wir, wie es weitergeht. Weil wir haben natürlich einen Charismatiker mit dem Nigel Farage. Das ist eher einer da für die Arbeiterklasse. Und ich glaube, viele sagen, okay, entweder wähle ich Farage oder ich wähle Labour und schaue, wie es in den nächsten 5 Jahren wird.
Farage, der Mann, der die Brexit-Offensive ganz stark angegangen ist. Jüngsten Umfragen zufolge, Sie haben es eben auch schon angesprochen, ist man so ja politikmüde im Vereinten Königreich. Das Vertrauen in Politiker und Politiker ist so gering wie noch nie. Kann Starmer das zurückgewinnen? Ist er ein Mann dafür?
Wenn er im ersten Jahr sogenannte Quick Wins, also das, was relativ einfach umzusetzen ist, wenn die Leute relativ schnell Verbesserungen sehen, und damit meine ich jetzt nicht die ganzen großen, dass über Nacht die Straßen verbessert werden.
Ja, natürlich kann das besser nicht dastehen.
Das kann das natürlich nicht der Fall sein, ja, aber eher so Kleinigkeiten, da wird er sicher an diesen Punkten rangehen wollen. Und um einfach zu sagen, schon nach einem Jahr, seht her, das ist besser geworden. Was er genau macht, da bin ich jetzt überfragt, das weiß ich jetzt nicht. Aber er wird dann relativ schnell sagen, okay, ich mach's ruhig, ich mach's ohne Skandale, ihr seid in sicheren Händen, ich führe das Ganze sehr ruhig. Und das sind die kleinen Verbesserungen, und jetzt die nächsten Jahre wird alles dann noch viel besser.
Bei beiden, bei Rishi Sunak und bei Keir Starmer, ist mir aufgefallen, dass in den letzten Wochen viel Wert darauf gelegt wurde, in den Aussagen, wie lebenswert es wieder sein soll, in Großbritannien zu leben. Rishi Sunak sagt, dass es besser geworden ist unter ihm. Das ist verständlich, dass er sich da kein schlechteres Zeugnis ausstellt. Wie würden Sie das einschätzen, den Lebenswert?
Also die Situation in den letzten 14 Jahren Konservativen ist meiner Meinung nach deutlich schlechter geworden. Das sagen auch die Umfragen. Das merke ich, wenn ich wieder in Großbritannien bin. Es gibt Kleinigkeiten, es gibt größere Sachen und die Menschen spüren das natürlich auch. Ja. Dass Großbritannien lebenswert ist, stimmt garantiert in gewissen Städten. In so eher Industriestädten ist der Lebensstandard sichtbar gesunken. Es gibt aber Boomregionen. Also Manchester, ich bin großer Manchester aufgewachsen. Manchester hat sich stark gewandelt. Auch Birmingham bis zu einem gewissen Grad, Bristol, Oxford, Cambridge sowieso, London, muss man gar nicht drüber sprechen. Aber es sind vor allem so diese ganzen Speckgürtel von diesen Großstädten, wo keine Bahnen fahren, wo ein Bus jede Stunde einmal fährt, wenn überhaupt. Also 20 Kilometer außerhalb von Manchester, da bin ich aufgewachsen, da kann man Glück haben, wenn man überhaupt nach Manchester reinfahren kann mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Und das macht einfach ein Land nicht lebenswert. Das sind die kleinen. Das merke ich immer, wenn ich in Großbritannien bin, öffentlicher Verkehr. Wir schimpfen über die Deutsche Bahn hier in Deutschland, wir schimpfen über den Nahverkehr. Aber ich glaube, man muss einmal versuchen, in englischen Provinzstädten ein Jahr zu leben. Und dann sehen wir das Ganze vielleicht ein bisschen anders.
Das habe ich im Gespräch mit schottischen Fans hier auch rausgefunden, dass ich gefragt habe, und wie ist der Transport so? Ja, auf jeden Fall besser als bei uns zu Hause, hieß es dann. Margaret Thatcher war die große Figur der Tories in Großbritannien, das ist schon über 30 Jahre her. Mit Andrew Leigh von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe möchte ich in SWR1 Leute über Großbritanniens Konservative reden. Was sind die Tories heute? Sie haben sie ja schon so ein bisschen angerissen im Vorlauf oder im ersten Teil des Gesprächs.
Also es scheint wirklich der Fall zu sein, dass sie in der Rumpfpartei, was ja eigentlich erstaunlich ist, so eine erfolgreiche Partei über die Jahre. Und sie haben sehr viele Wähler, scheint das an Reform verloren, also enttäuschte Brexit-Befürworter. Und ich glaube, Brexit hat die Partei einfach auseinandergerissen.
Rumpfpartei nehme ich gleich mal auf. Ich gucke nämlich nochmal auf die Prognosen. Geschätzt werden die Tories nur 70 bis 90 der insgesamt 650 Sitze im Unterhaus dann innehaben. Dann sind sie noch nicht mal irgendwie stärkste Oppositionspartei. Das ist wirklich schon bitter, oder?
Das ist verrückt. Also eigentlich Rumpfpartei ist ein bisschen hart ausgedrückt eigentlich. Ja, aber jetzt relativ zu dem, was eigentlich immer zu erwarten war für die Tories. Man muss sagen, 20% der Stimmen bekommen sie wahrscheinlich eben, aber aufgrund des Mehrheitswahlrechts nur 70 bis 90. Das wäre historisch schlecht. Und deswegen ist höchst spannend zu sehen, wie geht die Reise mit den Tories hin, weil sie haben jetzt welchen ernstzunehmende Konkurrenz auf dem rechten Flügel mit Reform. Was macht Farage? Wird Farage Tory-Mitglied? Nimmt er die Leute dann mit? Das werden wir alle sehen.
Das heißt, man muss sich so ein bisschen, oder hat es versäumt, sich abzusetzen vom ganz rechten Flügel?
Hat es versäumt, weil innerhalb der Konservativen gibt es eben die eher Richtung Mitte-Rechts wollten. Und dann aber gab es eine ganz starke Strömung, auch durch 2019, durch Boris Johnson, diejenigen get Brexit done. Ja, also Brexit kostet es, was es wolle. Und die sind dann eher Richtung rechts gedriftet und die Partei ist total hin und her gerissen, wusste nicht, wohin sie gehen sollten. Also so die ehemalige Mitte-Rechts-Flügel und dann dieses stark von Farage und Reform Partei getriebene rechte Flügel und dann, wie so oft in der Politik, wenn es so zwei starke Flügel gibt, wird man zerrissen.
Die Tories haben eine 200-jährige Parteigeschichte. Ist das so der Tiefpunkt in der Historie?
Es scheint so zu sein. Es scheint im Moment wirklich, wenn das sich bewahrheiten sollte mit 70 bis 90, dann wird man über die Bücher gehen müssen, damit man sich überlegen, wo geht man hin? Geht man jetzt eher doch rechts oder geht man doch eher zurück in der Mitte? Aber das ist natürlich eine historische Niederlage. Das ist unglaublich, ja, was da jetzt gerade passiert.
Fehlen da auch so die Köpfe? Also die Personen, mit denen man sich dann eher identifizieren kann?
Nein, ich glaube, die Köpfe waren da. Die Köpfe, die spektakulären waren da. Die haben sie ja mit nach Brexit mit Theresa May. Sehr ruhig, also wenn man über Keir Starmer sagt, dass der langweilig ist, dann Theresa May erst recht. Und das, sie wurde natürlich von den Konflikten innerhalb von Brexit, diese Widersprüche von Brexit, wurde sie auch, konnte sie auch nicht damit umgehen. Und dann nach ihr kam natürlich Boris Johnson, der Showman, dann Liz Truss, der eigentlich alles explodieren lassen wollte. Und dann kam Rishi Sunak, der dann wieder, also mit den Köpfen haben sie es versucht. Ich glaube, das ist inhaltlich, die müssen wissen, wofür die jetzt als diese ehrwürdige Partei überhaupt stehen.
Und den Tories fehlt ja anscheinend auch nicht nur der Zuspruch von außen, also dass die Wähler sich anders entscheiden, sondern auch innerhalb der Partei. Also wenn ich sehe, dass fast 80 Tory-Abgeordnete sich entschieden haben bei der Unterhauswahl, in den vergangenen Monaten gab es diese Entscheidung, nicht mehr anzutreten. Das sagt ja auch schon was aus.
Das ist eine verrückte Sache. Das ist absolut verrückt. Aber die wissen natürlich, das sind vielleicht eben Sitzen, wo Labour immer eigentlich hunderte Jahre lang oder Jahrzehnte lang wurde Labour gewählt, diese Red Wall. Und dann hieß es dann plötzlich, okay, jetzt wir verleihen euch die Stimme, nur eine Legislaturperiode für den Brexit, für den Boris Johnson. Aber wahrscheinlich wählen wir wieder Labour. Und weil Brexit so schlecht abgewickelt wurde, aufgrund diesen Widerständen, aufgrund diesen Widersprüchen auch von den Konservativen, wissen die auch, die haben keine Chance, diesen Sitz überhaupt zu gewinnen.
Großbritanniens konservative Tories waren vor Jahren mitverantwortlich für den Brexit. War der Ausstieg aus der EU der Anfang der Misere der Tories?
Ich denke schon. Wobei, ich kann es noch definitiver sagen, ich bin überzeugt davon. Ich glaube 2010 bis 2016, also erste Cameron-Jahre, war Großbritannien geprägt von den Sparmaßnahmen, Austeritätspolitik. Das hat wehgetan. Nichtsdestotrotz wurde er wiedergewählt. Also ich glaube, das war nicht der Grund für den Tory-Untergang. Aber ich glaube, Brexit und die Abwicklung, beziehungsweise die vielen Versprechen im Vorfeld. Der Bevölkerung wurde das Blaue vom Himmel versprochen, dass es ganz einfach ist, aus der EU auszutreten, dass alle Türen uns offen stehen. Und dabei war bei jeder normalen Betrachtung war klar, das wird so schwer, aus dieser unglaublichen Verflechtung rauszukommen. Und die haben dann so viel versprochen, was sie natürlich nie und nimmer liefern konnten. Und ich glaube, da fing die Enttäuschung sicher an.
War dann die Abwicklung des Brexit zu gnadenlos durchgezogen? Oder wie kann man es beschreiben? Welche Fehler wurden gemacht?
Es wurde nicht realistisch betrachtet. Um überhaupt den Brexit oder um überhaupt die Abstimmung zu gewinnen, konnte man natürlich nicht auf die Einzelheiten eingehen. Ich vergleiche immer Brexit mit so ein Raum, und da will man aus der EU rausgehen oder überhaupt EU-Austritt, und da gibt es verschiedene Türen. Und hinter verschiedenen Türen gibt es verschiedene Optionen. Es gibt Norwegen, es gibt Schweiz, es gibt die Türkei, oder es gibt einen ganz anderen Weg. Und hinter jeder Tür gibt es Vorteile, aber auch genauso viele Nachteile. Und über diese Abwägungen, über diese Alternativen hat man gar nicht gesprochen. Im Vorfeld sowieso nicht, was ich verstehe, aber auch im Nachhinein nicht. Als klar wurde, wir gehen raus, da gab es keine vernünftige Diskussion innerhalb der konservativen Partei, sondern es hieß einfach, ja, wir bestimmen den Weg, die EU wird das akzeptieren, Punkt. Und wenn sie es nicht akzeptieren, sind nicht wir schuld, sondern die böse EU. Und genau das ist passiert, und die Bevölkerung hat es, glaube ich, mit der Zeit schon durchschaut, dass egal was passiert, die Abwicklung wird schlecht sein, weil ihr macht den Weg nicht bereit für eine vernünftige Diskussion, auch über die Nachteile.
Das heißt, wenn wir in diesem Bild bleiben, die EU als Raum sehen und es verschiedene Türen gab, hat sich Großbritannien dann für den Durchbruch durch die Wand und einen eigenen Weg entschieden?
Absolut. Genau, so ist es.
Welche Rolle, wenn wir weg vom Brexit schauen, spielen dann Dauerkrise des Gesundheitssystems, Corona, Migration, Inflation, Parteienskandale der Tories? Das ist ja ein bunter Strauß.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, ohne Brexit wäre die Frage, würden sie jetzt wiedergewählt werden, das weiß man nicht. Ja? Und auch da die Wahrscheinlichkeit, dass Labour diese Wahl gewinnen würde, auch ohne Brexit, die Wahrscheinlichkeit ist sicher hoch. weil auch Corona natürlich und Ukraine, das hat alles eine Rolle gespielt. Und das sieht man überall in Europa oder überhaupt auf der Welt, so diesen Doppelschlag politisch. Aber Brexit hat das Ganze nochmals verschlimmert, das Ganze. Aber klar, das ist jetzt ein Doppelschlag und das Verhalten, ich finde, so wie sie die Konservativen in der Ukraine-Problematik, war vorbildlich, meiner Meinung nach, sehr schnell eine Führungsrolle übernommen. Covid, die vielen Skandale im Hintergrund, da hatte die Bevölkerung dann auch die Schnauze voll. Also ich glaube, dann Brexit und mit den Auswirkungen der Corona-Krise waren sicher zwei ganz harte Schläge gegen die Tory-Partei.
Was macht das mit Großbritannien, wenn so die konservative Mitte eigentlich einem um die Ohren fliegt? Was heißt das für das gesellschaftliche Gefüge?
Ich mache mir sehr viele Gedanken, sehr viele Sorgen, was wir jetzt in Großbritannien nie gesehen haben, auch aufgrund des Wahlrechts oder Wahlsystems, ist eine polarisierend. Also es ging dann ziemlich oft Richtung Mitte, Mitte links, Mitte rechts. Und was wir sehen ist, wenn die Konservativen diese Mitte verlassen und dann Richtung rechts gehen, dann könnte es tatsächlich das, was ich eigentlich nie für möglich gehalten hätte, könnte tatsächlich eintreffen, dass die Mitte verloren ist, dass es dann auf dieser rechten Seite zwei starke Parteien, vielleicht wenn Reform UK mit Konservativen fusioniert, eine sehr starke Partei. Und das ist dieser Abdriften nach rechts, dass man sagt, okay, unser Misserfolg beruht eben auf unserer fehlenden Zuwanderungspolitik. Das war auch ein großes Versprechen während Brexit, dass wir die Zuwanderung bremsen. Wir haben es nicht gemacht, also jetzt müssen wir erst recht die Zuwanderung stoppen. Also da mache ich mir sehr, sehr viele Sorgen um diese politische Polarisierung im Land.
Großbritannien steht vor einem politischen Richtungswechsel, weg von den Tories, hin zu Labour. Ja, und dann geht's jetzt mit dem Briten Andrew Lee, der im Alltag Professor der Volkswirtschaftslehre ist, in Karlsruhe darum, das so ein bisschen zu erläutern. Keir Starmer, der vermeintlich neue starke Mann Großbritanniens, war ja nicht für den Brexit. Heißt das, das Königreich kommt zurück in die EU?
Nein, auf absehbare Zeit nicht. Also ich glaube, das wird Jahrzehnte dauern, bis das überhaupt im Gespräch ist, weil das würde das Land gleich wieder spalten. Also das wird in den nächsten, ich sage mal Jahrzehnten, wer weiß. Aber das dauert ein bisschen. Auch da wird er sehr methodisch, sehr vorsichtig gehen. Er wird kleinere Dinge anreißen, sehr viel, was man dann vordergründig nicht sehen wird. Also das wird nicht für große Schlagzeilen sorgen, aber bei so Wirtschaft, Politik-Nerds, die werden davon lesen. Ich freue mich jetzt schon, darüber zu lesen.
Das ist Ihr Fach dann?
Das ist mein Fach, genau. Ja, da freue ich mich darüber. Und auch im Bereich Volkswirtschaft gibt's sicher Veterinärabkommen, damit Lebensmittelhandel ein bisschen vereinfacht wird. Dann sicher Jugendmobilität für die 18- bis 30-Jährigen, damit das verbessert wird. Das ist ein großes Thema, großes Anliegen für die 27 EU-Länder. Keir Starmer muss irgendwas finden, damit die EU sich an den Tisch setzt, weil die EU hat so viele Probleme im Moment mit den Kriegen, mit jetzt mit Frankreich, Umweltpolitik. Und das verstehen, glaube ich, viele Briten nicht, dass ein Treffen mit Keir Starmer nicht prioritär betrachtet wird. Natürlich, um so viel rauszustrecken, zu sehen, wie es läuft. Aber etwas Handfestes verhandeln, das will jetzt die EU nicht. Ja, also da haben die natürlich ganz andere Sorgen. Also Keir Starmer wird was bieten müssen, damit sich die EU an einem Tisch setzen. Das wird sich im Bereich Jugendmobilität, Erasmus, das garantiert.
Dass es da weiterhin Austauschprogramme gibt, dass man da sozusagen zusammenarbeitet. Das ist eine erste Annäherung, fand ich, gab es ja schon. Anfang Februar war Keir Starmer als erster Labour-Chef seit 14 Jahren, wie ich nachgelesen habe, bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Mhm. Und dort ging es dann für ihn um Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen mit der EU. Das ist dann schon so eine Annäherung, die ja auch nicht ganz unwichtig ist.
Absolut, das ist sehr wichtig. Und das haben Sie sehr explizit gesagt, dass das ganz weit oben auf dem Agenda steht. David Lammy, der vermutlich Außenminister werden sollte, hat gesagt, Sicherheit, das steht ganz weit oben, das werden wir als Erste angehen. Und da ist jetzt Sicherheit nicht nur militärische Sicherheit, sondern auch Energiesicherheit, Umweltsicherheit, wirtschaftliche Sicherheit. Aber klar, das wird dann garantiert auf dieser Ebene, sicher militärische Sicherheit wird ein Thema sein.
Wir sind in Deutschland immer daran interessiert, wie in anderen Ländern gewählt wird. Wir haben am Wochenende nach Frankreich geschaut. Wie sehr muss uns Europäer die Wahl in Großbritannien interessieren, die Unterhauswahl am Donnerstag?
Sehr. Sehr, ob EU-Land oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Das ist die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das ist ein Land mit Sitz im EU. Entschuldigung, UN-Sicherheitsrat. Entschuldigung, EU, das war jetzt ein...
Das ist die Hoffnung.
Freudsche Versprechen, genau. Ja, vielleicht in 15 Jahren können wir darüber sprechen. Genau, UN-Sicherheitsrat, wichtiges NATO-Mitglied, militärische Kraft. Also das ist natürlich für die jetzige Situation Europas, nicht EU, Europas, ist das eine sehr, sehr wichtige Wahl. Und weil es halt kein unbedeutendes Land ist. Ist.
Mitch hat geschrieben, das klingt schon sehr britisch, und er schreibt, der überaus sympathische Wirtschaftsexperte, damit sind Sie dann gemeint, kann dies hoffentlich objektiv beantworten. Ist der Brexit für England tatsächlich die Katastrophe, die in unseren Medien stets geschildert wird?
Nein. Nein, also das klingt vielleicht überraschend.
Ja.
Ich bin tatsächlich ein Brexit-Gegner. Ich fand die Entscheidung schlecht von Anfang an. Ich fand die Abwicklung, wie ich schon vorher gesagt habe, noch schlechter. Aber katastrophale Auswirkungen hat es trotzdem nicht gegeben. Es hat insgesamt Großbritannien ärmer gemacht, aber nicht jetzt auf einem Schlag zu katastrophalen Auswirkungen geführt. Ich vergleiche das eher, dass dieser Austritt aus der EU, das ist wie eine langsame Reifenpanne. Ja, also vielleicht ein Fahrrad und man merkt es nicht, aber langsam geht die Luft raus und dann merkt man, was jetzt passiert. Und das war Brexit. Das war nicht dieses dramatische Autounfall, was auch sehr viele Brexit-Gegner im Vorfeld gesagt haben. Meiner Meinung nach war das sehr übertrieben, dass es gleich zu 800.000 Arbeitsplätze würden verloren gehen. Das war nimmer realistisch, aber es macht einfach dem Land insgesamt ärmer und vor allem weniger widerstandsfähig. Ich finde die wirtschaftlichen Probleme Großbritanniens, die fehlende Produktivität beispielsweise, war schon längst vor Brexit da. Brexit macht aber das Ganze schwieriger, die Probleme zu lösen. Also ich würde sagen, Brexit hat die wirtschaftlichen Probleme Großbritanniens nicht verursacht, aber alles verschlimmert.
Übertreiben wir in den Medien also, was den Blick oder den Umgang mit dem Brexit angeht?
Ja, aber nicht nur die deutschen Medien. Die britischen Medien übertreiben noch viel mehr.
Wenn Sie leben in Karlsruhe und arbeiten dort, sind aber ja natürlich oder haben genügend Bezugspunkte zu Menschen in England. Wo, an welchen Punkten merken Sie persönlich die Auswirkungen des Brexit?
Ich merke es an Auswahl in den Supermärkten beispielsweise. Das sieht man nicht sofort, aber weil ich doch auch im Supermarkt ein bisschen Nerd bin und Preise vergleiche und auch wo die Waren herkommen. Und dann überlege ich mir, darauf wurde dieser Importzoll bezahlt. Aber gut, deswegen habe ich auch keine Freunde beispielsweise. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber das merke ich beispielsweise, ja. Aber es sind vor allem kleineren Läden, die vielleicht eher exportiert haben, die haben erhebliche Probleme. Also die lokale Käserei, die schließen muss, weil sie nicht mehr in die EU exportieren kann. Aber wie gesagt, so auf Anhieb sieht man es nicht. Das sind kleinere Dinge, eben das Gebäude verfallen, weil das Geld nicht da ist. Warum ist das Geld nicht da? Nicht nur wegen dem Brexit, aber Brexit würde dazu führen, dass das Bruttoinlandsprodukt größer wäre, die Steuereinnahmen, und daran sieht man es. Ja.
Wir haben angefangen mit dem Fußball und hören auch damit auf. Großbritanniens Labour-Chef und der vermutlich zukünftige Bewohner der Downing Street Nummer 10, Keir Starmer, der kickt jede Woche selbst noch mit den alten Herren, habe ich gelesen. Er ist Linksfuß und schreibt sich eine taktisch kontrollierende Rolle im Mittelfeld zu. Vielleicht sagt das auch was über seine Politik aus. Wie weit kommt Ihrer Meinung nach die englische Nationalmannschaft bei der EM?
Oh, also ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, um 8 Uhr abends am Samstag ist vorbei. Ich glaube, da gewinnt die Schweiz. Ich habe lange in der Schweiz gewohnt. Vielleicht hören ein paar Kumpels irgendwann mal zu. Jungs, Mädels, ich glaube, ihr schlägt uns tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, die Schweiz wird gegen England gewinnen. Und Genau, ich glaube, 4 Spiele hintereinander so schlecht spielen, da wird das 5. Spiel nicht besser werden. Vielleicht ist es Zweckpessimismus, wie so oft in meinem Leben als Fußballfan, aber ich glaube, Viertelfinale ist tatsächlich Schluss.
Man könnte ja auch es anders betrachten, dass der Sieg gestern, dieser sehr, sehr knappe zugegeben und sehr sehenswerte, was das Tor von Jude Bellingham angeht, dass es auch ein Gamechanger sein könnte für das Turnier. Dass man jetzt weiß, okay, man hat eine gewisse Stärke und jetzt läuft alles vielleicht ein bisschen leichter.
Oh, das ist immer die Hoffnung. Bei Keir Starmer auch könnte es auch ein Gamechanger sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man sagt. Ja.
Das stimmt. Ein EM-Erfolg der englischen Mannschaft, wenn wir ihrer Prognose da nicht trauen wollen, wäre der gut für die Stimmung im Land?
Oh ja. Oh ja, absolut. Also wenn man gestern die Bilder gesehen haben in den sozialen Medien, wie die Menschen auch im Public Viewing, wie die reagiert haben, diese Momente der Euphorie, der Freude, ich glaube, da könnte es doch viel dann ausmachen. Genau gleich wie hier in Deutschland. Ich glaube, es tut dem Land gut, dass wir, dass die deutsche Nationalmannschaft so gut spielt. Ich glaube, langfristige Auswirkungen auf Land wird es nicht haben. Aber so ab und zu sich freuen über Fußball, das gibt es in England seit 1966 nicht mehr, darf ich das sagen, hier in Deutschland. 1966.
Wir sind drüber hinweg.
Genau, also ich glaube, das Tor war drin, das war klar hinter der Linie. Aber darüber
gut,
können wir vielleicht
eine neue Sendung dann machen, genau. Andrew Lee, danke, dass Sie da waren, mit Ihrer sehr angenehmen Art uns die Dinge erklärt haben.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.